Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will es denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Erledigt in Paris und London von George Orwell. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die zu George Orwell geklärt. Philipp, wie ging es denn mit dem heutigen Text?
Ja, also ich habe ja das schon angefangen zu lesen, habe gesagt, das müssen wir auf jeden Fall lesen und besprechen, weil ich finde, das Thema ist ja sehr wichtig. Es geht ja um Armut und wie die Armen leben. Und das war interessant auf jeden Fall. Und die kleinen Geschichten, die dieses ganze Buch ausmachen, fand ich sehr interessant. Insgesamt war es halt so ein bisschen halt wie das Leben, fand ich ein bisschen so, als wie das Leben halt so spielt. Ja. Aber ja, das so meine, ich fand es ganz positiv insgesamt gesehen.
Ja, ich muss sagen, es hat mir auch gefallen. Also ich bin jetzt aber nicht so richtig begeistert davon. Also klar, ein sehr gutes Stück. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich das zu Gemüte zu führen. Es ist ein relativ anschaulicher, differenzierter Blick auf eine mir fremde Welt, der des armen Menschen in den Großstädten des Westens vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren.
Ja.
Das ist eine Welt, die ja heute, gehe ich mal von aus, so zumindest, heute nicht mehr existiert, die aber, würde ich sagen, trotzdem noch ziemlich relevant ist.
Also ja, ich glaube, die Mechanismen haben sich ja nicht geändert.
Ja, das zum einen und zum anderen zeigt sie halt so, wie verschieden der Westen selbst in seiner, wenn man so nennen kann, absoluten Blütezeit, wie auch immer, war. Also, dass die Verlierer der damaligen, weiß nicht, liberalen Gesellschaft und des Kommunismus nicht nur in den Kolonien gelebt haben, sondern eben auch in Paris und London selber und dort gelitten haben. Und das Stück ist, oder dieses Werk ist schon ziemlich stark, was das hier beschreibt und so. Es ist sehr angenehm geschrieben. Ich bin aber jetzt nicht komplett begeistert, wie ich am Anfang anklingen habe lassen, weil es jetzt so keinen großen Erzählbogen gibt, sondern es ist eher so eine Aneinanderreihung von Ereignissen. So, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Das ist ja auch mehr oder weniger so passiert, also es beruht auf wahren Begebenheiten. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, so ist halt das Leben. Also das passt hier eigentlich auch ganz gut, dass es so ist, wie es vielleicht auch in der Realität passiert ist oder hätte passieren können. Und das macht das Ganze natürlich noch realistischer.
Ja. Und auch interessanter. Also das eine ist ja, wie spannend es ist, aber ich finde es auch immer wichtig, wie interessant es ist. Also wie sehr will ich wissen, was in dem Stück passiert. Also das eine ist einfach, ich kann nicht aufhören, es zu lesen, und weil einfach die Spannung so stark ist. Also ich finde, das ist ein bisschen ein Unterschied, oder?
Würdest du aber hier nicht sagen, oder? Also im Vorgespräch hast du gemeint, es ist kein Page-Turner?
Nee, es ist jetzt kein Buch, wo man sagt, boah, das muss ich jetzt auf, ich muss wissen, wie es weitergeht, weil ich die Spannung nicht aushalte, aber ich möchte wissen, wie jetzt die Personen mit diesen Problemen umgehen. Also in dem Sinne ist es ja schon ein Page-Turner, dass ich wissen will, was dann am Ende passiert mit denen.
Also ich würde es so beschreiben, dass es eigentlich ein perfektes Buch ist zum Nebenherlaufen lassen.
Ja.
Also ich habe das Hörbuch mir angehört, deswegen nebenherlaufen lassen. Das dauert so 6,5 Stunden, findet man im Internet. Und das hat sich perfekt angeboten zum Nebenher irgendwas anderes machen.
Das auf jeden Fall.
Sich berieseln lassen.
Ja. Die Sprache ist auch sehr einfach. Also
was da jetzt plötzlich passiert, ist dann später nicht mehr so mega wichtig, weil es eben nicht so mega aufeinander aufbauend ist. Und dann passiert das dann. Was denn mit der Sprache?
Genau, die Sprache. Also Orwell ist ja bekannt dafür, dass er eine sehr klare, blumige Sprache ein bisschen hat, also sehr ausführend und sehr gut verständlich. Und ich glaube, das ist einfach auch ein gutes Buch für Leute, die jetzt nicht so gut in Englisch sind unbedingt, weil das jetzt keine so hohe, verschachtelte Sätze-Sprache ist, sondern das ist eine einfache Sprache, und ich finde, das passt auch ein bisschen gut zum Thema. Einfache Leute, einfache Sprache und so weiter. Also ja, das ist schon gut in dem Sinne, oder? Also deswegen ist es ja auch so möglich, es nebenher laufen zu lassen, oder?
Einfache Leute ist ein anderes Thema, aber
haben wir schon was gemacht drüber.
Nee, es ist ein Werk über einfache Leute in einer einfachen Sprache. Ich glaube, jetzt sind alle ziemlich gespannt, was hat es damit auf sich. Das werden wir jetzt klären. Zunächst kommt aber die Inhaltszusammenfassung. Viel Spaß dabei. Guten Appetit. Ja, also wir befinden uns quasi in der Ich-Perspektive von George Orwell, von seinem Erlebten. Ich habe ja schon gerade angedeutet, die Geschichten haben einen realen Ursprung. Teilweise sind sie aber nicht ihm, sondern anderen passiert. Und vom zeitlichen Ablauf her sind die auch ein bisschen neu arrangiert, um dann eben doch ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen oder das Ganze ein bisschen passender zu machen.
Weil du sagst, das ist die Ich-Perspektive von George Orwell. Mir ist irgendwie nicht aufgefallen, dass er mit George oder Herr Orwell angesprochen wird. Oder habe ich da irgendwas im Kopf?
Wurde auch nicht.
Wurde auch nicht, oder? Okay.
Er wurde aber sehr oft als British Man oder so jemand bezeichnet. Ja, zur kurzen Einordnung. Also wir haben ja schon über George Orwell eine Biografiefolge gemacht. Das ist gerade so in der Phase in seinem Leben. Orwell war Polizist in Burma, dann ist er aber nach London gezogen und hat dort für einige Zeitungen geschrieben, ist dann aber nach Paris ins lateinische Viertel gezogen, um dort zu schreiben. Das war so ein Viertel, das für Schriftsteller und Künstler der Boheme, der Bohem, wie auch immer, bekannt war.
Damaligen Hipster, wenn man so blöd will.
Ja, also zu Boheme können wir gerne auch nochmal eine eigene Folge oder irgendwie sowas machen. Finde ich sehr spannend. So ist eine Richtung, die irgendwie so sich von Künstlern, die sich so ein bisschen mehr zur Natur wieder besonnen hatten und irgendwie alle kein Geld hatten und aber irgendwie in der Großstadt gelebt haben. Ich glaube, damaligen Hipster passt schon ganz gut. Ich finde es schon spannend, auch irgendwie, weil Boheme irgendwie von Böhmen kommt.
Ja, ja, also, ja.
Es ist alles ein bisschen verwirrt, wobei die damaligen Böhmen nicht das waren, für das man sie gehalten hat. Ist auch nicht so wichtig. Wir kümmern uns hier um eine andere Geschichte, und zwar um erledigt in Paris, in London, in Paris in London. Und am Anfang der Geschichte wohnt der Erzähler hier in diesem lateinischen Viertel in Paris in einem Hotel. Dort wohnt er zusammen mit vielen Käfern und einigen Exzentrikern, um es mal so auszuformulieren. Da gibt es auf jeden Fall eine wilden Geschichten von den Leuten, die hier leben. Und er schreibt hier ab und zu einen Artikel für Zeitschriften. Ansonsten gibt er Englischunterricht und versucht sich damit über Wasser zu halten. Nachdem ein Dieb in seinem Zimmer war und sein Erspartes geklaut hat, beginnt er dann aber in Armut zu leben. Also er hat dann so diesen 6 Franken, wie heißt die Währung?
Ja, Franc.
Sechs Franc am Tag hat er da eben zum ausgegeben immer. Und es beginnt ein fast schon komisch-tragischer Abstieg, der dann auch geprägt von ziemlich viel Unglück ist. Er muss sich an das Leben mit wenig Geld erst noch gewöhnen. Er ernährt sich dann zeitweise nur von Brot und Margarine, hat dann dadurch jetzt auch die Möglichkeit, in diese neue Welt einzutauchen und dass uns hier Geschichten von dort, von der einen oder anderen Person zu erzählen, die er hier kennenlernt. Bis hierhin, wie fandest du diesen Einstieg?
Sehr interessant. Ich glaube, es war auch genau da, wo man dann auch sieht, warum man dann arm wird. Also dieses, okay, man hat irgendwo mal Unglück und das katapultiert sich dann immer weiter, bis man dann noch ärmer und irgendwie komplett keine Mittel mehr hat, so in die Richtung. Und diese Mechanismen, warum man dann arm ist, weil man so als die reichen Leute sagen, ja, die müssen einfach nur arbeiten, so schwer kann es ja nicht sein und man soll sich nicht so anstellen, aber genau diese gesellschaftlichen Verhängnisse, man muss sich ordentlich anziehen und so weiter. Wie soll man sich ordentlich anziehen, wenn man kein Geld hat und man will ja nicht arm rüberkommen, also muss man genau dafür dann Geld ausgeben. Das ist so ein richtiges Spannungsfeld und das fand ich schon sehr interessant, also dieser Fall.
Ja, da fällt auf, für was man alles Geld braucht, ne?
Ja,
ich fand es auch spannend, dass hier manche, also das ist ja nicht direkt von, ich habe einen Job und mal normale Arbeit und so auf die Straße ist, sondern dass es eher so ein langsames Abrutschen war. Also er hat zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir hier sind, noch diese Englisch-Nachhilfe,
ja.
Mehr oder weniger, also die verliert er dann auch, aber hat die noch mehr oder weniger, er hat noch ein Hotel, wo er drin wohnt, mehr oder weniger, und es ist kein von heute auf morgen Abstieg, sondern eher so ein langsames, realistisches fast auch schon. Oder
ja.
Vielleicht ist mir das ja auch wirklich passiert.
Ja, wahrscheinlich schon. Also, ja. Sonst wäre er nicht abgestiegen in diese Welt, schätze ich mal. Aber gut, keine Ahnung.
Ich finde da den Gedanken, aber der wird später zu diskutieren sein, wie weit sowas vielleicht beabsichtigt sein könnte. Spannend. Mhm. Aber darüber können wir nachher reden. Weiter in der Geschichte erinnert sich dann einen alten Freund Boris von sich in dieser Zeit. Das ist ein Russe, der war vorher bei der russischen Armee und der hat ihm versprochen zu helfen, wenn er in Not ist. Also der kennt hier sehr viele Leute in Paris und weiß vielleicht, wo man eine Arbeit bekommen könnte. Als er ihn dann besucht, geht es ihm gerade tatsächlich noch schlechter als unserem Erzähler hier. Boris ist aber ein großer Optimist. Die beiden machen sich auf Arbeitssuche und sind damit erst komplett unerfolgreich. Boris verliert dann auch seine Wohnung und die beiden müssen ihre Mäntel verkaufen, um irgendwie noch etwas zu essen zu bekommen. Boris engagiert dann aber einen Job, bei dem der Erzähler für eine geheime bolschewistische Untergrundzeitung über englische Politik schreiben soll. Fand ich eine sehr, sehr interessante Wendung hier. Es stellt sich dann aber raus, dass die ganze Sache nur ein Betrug ist und die Zeitung gibt es nicht und sie wollten nur das letzte Geld von den beiden haben und haben das als Eintritt verlangt, um hier Zutritt zu haben.
Ja, und das war ja auch irgendwie so, keine Ahnung, die wollten 10 Franc und dann haben sie gesagt, ja, wir haben aber keine 10, wir können nur 3 geben. Also ja gut, dann erst die 3 und später kommen die eben nochmal zu dieser Untergrund hin und dann sind die nicht mehr da. Also mich hat das tatsächlich irgendwie überrascht, weil es hat sich irgendwie so angefühlt, als würde diese Geschichte irgendwo hingehen und dann war es so, doch nicht.
Ja. Hier ist auch ein schönes Beispiel für die Geschichten, die hier immer wieder erzählt werden. Es sind so kleine Geschichten, die man jetzt hier gar nicht alle erzählen kann, also da muss man sich das schon selber anhören, die aber irgendwie dem Ganzen so etwas Lebhaftes geben und hier eben das Elend noch immer weiter vergrößern und anschaulicher machen.
Und hier zeigt man auch wieder die Hoffnung, die Menschen dann haben, wenn sie arm sind, dass man dann eigentlich alles machen muss, will, kann, dass einem irgendwie Geld geben kann und dann kann man da einfach sehr leicht ausgenutzt werden.
Ja, also das ist ja heutzutage auch noch so, der Mensch tendiert dazu, wenn er in Not ist, Sachen, wo er normalerweise sagen würde, nee, das klingt nach Betrug, dem Glauben zu schenken und sich da übers Ohr hauen zu lassen. Also ist ja
ganz
gerade jetzt habe ich das, also nicht gerade, sondern als ich auf Wohnungssuche war, habe ich das sehr oft gesehen, wo ich mich dann doch sehr oft bei dem Gedanken ertippt habe, ich kann ja doch mal vielleicht hier bei dem Angebot, vielleicht stimmt es ja, was sie da schreiben, dann überweise ich halt die Kaution im Voraus, ob ich die Wohnung noch gar nicht gesehen habe. So, vielleicht stimmt es ja mit der Wohnung.
Ja.
Habe ich nicht
gemacht. Wunschdenken.
Ja.
Aber Wunschdenken ist ja dieses ganz große Thema da, oder Schlagwort.
Ja. Trotzdem, obwohl die Situation jetzt hier noch prekärer geworden ist, finden sie wenige Tage darauf Arbeit bei einem russischen Restaurant, das aber noch nicht geöffnet hat und auch so lange braucht, um zu öffnen, dass sie inzwischen tatsächlich Arbeit in einem Hotel gefunden haben, im Hotel X. Und Boris hat es so ein bisschen organisiert, hat auch erst Essen für ihn rausgeschmuggelt und ihm dann einen Posten besorgt als Tellerwäscher.
Die suchen ja auch ganz viel nach Arbeit, aber sie finden einfach keine, oder? Sie werden ja immer abgewiesen. Ja. Überall und finden einfach keinen und dann eben in diesem Hotel X, was ja ein sehr gutes Hotel ist, da und da als, er wird immer, also im Englischen, ich habe es im Englischen angehört, Hohe Buch ist es ja so, in der Sprache, und dann sagen die Plongeur und ich habe immer gar nicht gewusst, was der meint, habe ich dann nachgeschaut und dann steht da Tellerwäscher, okay.
Ich fand es auch.
Owen ist wirklich ein Tellerwäscher zum Millionär. Also.
Ich fand es sehr witzig im Hörbuch, also wahrscheinlich ist es im Buch auch so, wie hier Französisch, teilweise Russisch und Englisch miteinander vermischt sind.
Da merkt man, wie farbenfroh die armen Leute sind. Dazu komme ich dann später noch.
Okay. Ja, also Boris zum Beispiel, sein Merkmal ist immer, dass er Mon ami sagt, nachdem er da etwas organisiert hat oder so. Ja, wie gesagt, das Hotel X ist ein sehr luxuriöses Hotel, das aber hinter den Kulissen gar nicht mal so begehrenswert ist, wie es vielleicht klingt, wenn man es zuerst hört. Und was wir dazu hören, gibt einem zu denken, ob man da wirklich rein will. Also es gibt dort gravierende Hygienemängel. Im Kopf ist mir geblieben, dass da so ein Steak irgendwie durch unglaublich viele ungewaschene Hände geht, bevor das serviert wird.
Oder einfach, dass es auf den Boden fällt und dann so, ein bisschen abputzen und dann geht das schon wieder.
Ja, also es gibt hier, wie wir gerade gehört haben, gravierende Hygienemängel. Es gibt Betrug unter den Mitarbeitern. Also diese eine Person, die hier immer die Löhne auszahlt, bescheißt ihn da immer, weil die Umrechnung zwischen täglich und monatlicher Auszahlung ein bisschen zu seinen Gunsten ausgelegt hat, sagen wir es mal so. Es herrscht Trunkenheit am Beruf. Ich glaube, die Köche sind es, die da die ganze Zeit am Saufen sind. Und es gibt Mobbingfälle und alles Mögliche, was man sich ausmalen kann. Fällt dir noch was ein?
Ja, also zum Beispiel, dass der Boden in einem Zentimeter dicken voller Essensreste sind. Also das ist auch ganz schlimm. Es gibt eine ganz strikte Hierarchie, die sagt, das fand ich auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur was, ich persönlich super mag, aber ich mag, wenn das sowas richtig schön aufgezählt wird, wie sowas direkt funktioniert. Also da wird wirklich gesagt, okay, ganz oben ist irgendwie der Chef, dann kommt der Vizechef, dann kommen die Köche, dann kommen die Leute, die Kellner und dann kommen die Tellerwäscher, da sind noch viel, viel mehr und wie sie sich geben, was die bekommen, das ist sehr ausgereift, was sie da machen. Und ja, zum Beispiel, die dürfen auch kein Essen nehmen, aber machen es dann trotzdem, weil die haben halt nichts zu essen, so die haben halt Hunger. Also ja, dieses Problem ein bisschen. Also ja, das fand ich sehr interessant, weil es ja immer noch so positiv angehaucht war. Also das funktioniert ja alles und die sind ja auch alle recht zufrieden insgesamt, die so irgendwie alles scheiße, aber man merkt gleich, es kann auch viel, viel beschissener werden. Und deswegen fand ich diese Sektion eigentlich richtig gut. Also
auch, ja, ist auch spannend, dass hier so mehr dieser Satz mehr Schein als Sein ziemlich hochgehalten wurde. Also es wird zum Beispiel beschrieben, dass nur an Stellen geputzt wird, die die Gäste sehen und an Stellen, wo die Gäste halt nicht hinkommen, da, wie du gerade gemeint hast, sieht es aus wie keine Ahnung wo. Und wenn jemand nicht hinguckt, dann wird auch gerne mal ins Essen gespuckt, die Suppe oder wie auch immer. Wenn die hingucken, dann bindet man sich aber total vornehm und passt da extrem auf. Ja, an diesen neuen Tagesrhythmus gewöhnen sich dann Boris und der Erzähler relativ schnell, obwohl er hier so ein paar Widrigkeiten hat. Dein Tagesablauf ist 11 Stunden Arbeit, dann todmüde mit der U-Bahn nach Hause fahren, essen, schlafen. Das die ganze Zeit, plus am Wochenende saufen gehen im Bistro.
Er sagt, es ist ein bisschen höflicher, aber ja, im Grunde genommen.
Im Grunde genommen. So sieht das Leben aus. Das macht er circa einen Monat. Kündigt dann aber, weil dieses russische Restaurant, wo sie halt am Anfang versprochen haben, dass sie, oder vorher versprochen haben, dass sie dort arbeiten, das aber dann ewig nicht geöffnet hat. Das sagen sie jetzt dann, dass sie aufmacht. Als sie da hinkommen, hat sich ja immer noch nicht viel verändert. Und um den Laden dann zum Laufen zu bringen, müssen sie dann unglaublich viel arbeiten. Es ist dort sehr dreckig, also nochmal deutlich schlimmer als im Hotel. Und sie haben dann dort 17 Stunden Tage. Und der Erzähler meint schon die ganze Zeit, das kann nie was werden. Wir improvisieren hier an allen Ecken und sowas.
Die Überraschung des Erzählers. Die mussten auch das ganze Restaurant renovieren. Also die haben eigentlich nur Tellerwäsche, aber müssen dann als, keine Ahnung, Bügelpacker und so weiter machen. Und die werden noch nicht bezahlt dafür, für die ersten paar Tage oder Wochen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, um das Hotel auf Vordermann zu bringen. Aber
Restaurant,
ja.
Ja, und zur Überraschung des Erzählers wird dieses Restaurant ein Erfolg.
Ja.
Also das scheint zu klappen. Die haben dann auch französische Gäste.
Das war der Umschlagpunkt, wo es gesagt, okay, jetzt ist gut. Jetzt, wenn die Franzosen herkommen, dann ist es ein gutes Restaurant.
Ja. Und er will aber nicht seine gesamte, da hat man so ein kleines bisschen so einen Realisierungspunkt. Der Erzähler will nicht seine komplette Wachzeit damit verschwenden, jetzt hier zu arbeiten, nur damit irgendwelche reichen Leute noch reicher werden. Und er schreibt einem Freund in England, ob er vielleicht einen Job für ihn hat, hat. Und der antwortet dann mit Ja. Und dann beschließt er, nach England aufzubrechen.
Ja.
Und diese Arbeit hier zu verlassen.
Und damit endet so die Zeit in Paris.
Ja. So, auf jeden Fall eine Zensur hier.
Zäsur.
Zäsur hier. Jetzt bei der Fahrt schon nach England freut er sich, er schwärmt auf der Fahrt dorthin, wie toll England ist, dass alles so schön aussieht, die Architektur ist prächtig, alles ist super. Und als er dann ankommt, muss er erstmal, also diese Arbeit, die der Freund versprochen hat, die geht dann doch erstmal nicht. Ich glaube, das klappt auch erstmal nicht. Muss er wieder ein bisschen vertröstet. Und um an Geld zu kommen, muss er dann erstmal seine Kleider, die er hat, gegen noch viel schlechtere Kleidung, wenn überhaupt, wenn man das Kleidung nennen kann, eintauschen. Ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, hier ist ein bisschen eine Zäsur, nicht nur ein Stadtwechsel, sondern auch fast schon ein Charakterwechsel dieser Person, die vorher ja ein Arbeiter auf dem absteigenden Ast, um es mal so zu sagen, war. Also er war ja vorher, er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Ich sage jetzt einfach Millionär und ist dann zum Tellerwäscher geworden.
Also. Ja. Ja, also er war ja auch wohlhabend und gebildet, er hatte einen guten Beruf. Dann ist er abgestiegen durch Unglück. Es war dann Tellerwäscher und dann ist er eben nach England gekommen mit der Prospekt, dass er einen Job bekommen hat und jetzt ist er eigentlich auf der Straße gelandet.
Ja, also mit dieser neuen Kleidung an wird er jetzt von der Gesellschaft auch als Tramp, als Landstreicher wahrgenommen und er sieht sich auch selber so, beziehungsweise erkennt sich auch selber nicht mehr wieder. Also er schreibt, wie er auf einen Spiegel oder auf ein Schaufenster zugeht, es spiegelt und sich fragt, hey, wer ist denn dieser Tramp, der da kommt, und es ist er selber. Jetzt muss er sich zunächst mal hier in Lodging Houses über Wasser halten. Also das ist so der nächste Monat, wo er dann in so Lodging Houses in so Herbergen von wohltätigen, oft religiösen Organisationen, wo er da die Zeit verbringen muss. Dort herrschen ziemlich schreckliche Zustände. Also da wird von einer Urinpfütze berichtet, von extrem schlimmen Mitbewohnern, von Dieben, von Leuten, die nachts schlafen, von Nächten, in denen man im Durchschnitt nur 4 Stunden, wenn überhaupt, schlafen verbringen kann. Die restliche Zeit liegt man da und wundert sich, was da abgeht. Hast du noch, was das dir spontan so einfällt?
Ja, also diese Lodging Houses sind wirklich sehr schlimm. Die müssen da auch immer also ganz wichtig ist Tabak, also die rauchen sehr viel und trinken auch, obwohl, trinken tun sie nicht, weil die haben dafür kein Geld, sagt er immer. Also, dass es irgendwie falsch ist, dass die Tramps immer, ja, trinken so, nee, das machen eigentlich nur Leute, die mehr Geld haben, aber Zigaretten schon, die verstecken das dann in den Taschen oder wenn Geld irgendwie in die, also entweder man kann seine Sachen einfach abgeben und dann kriegt man es am nächsten Tag wieder oder man schmuggelt es mit rein, aber wenn man dann erwischt wird, dann ist blöd. Eine Geschichte war dann auch so, dass irgendwie kein Zimmer mehr gefunden hat oder kein Geld hatte und dann hat er sich als Tramp ausgegeben, sagt, ja, ich habe kein Geld und als er dann erwischt wurde, dass er wirklich Geld hat, ja, dann wurde er halt rausgeworfen. Das war auch so. Nee, aber ja,
und das Geld wurde ihm auch weggenommen. Also,
ja,
ich
weiß nicht,
ob wir von der gleichen Geschichte reden, aber es gab auf jeden Fall eine Person, die Geld hatte, das unter der Matratze versteckt hat und da lag auf dem Boden, das Geld war weg.
Naja.
Also da müssen ihn 4 Leute hochgehoben haben, mit der Matratze auf den Boden gelegt haben und das Geld genommen haben.
Ja, genau. Oder auch das noch sagen wir.
Ja, das
die Tramps beginnen auch immer religiös-kirchliche Einrichtungen.
Ja.
Ja, genau. Religiös, weil die in diese religiösen Einrichtungen und dann kriegen die Essen, aber dafür müssen sie halt beim Gottesdienst, ich weiß nicht, was das war, dann da sein und mitbeten und so weiter.
Ja, und dann. Und
da gehen die aber schon raus,
bevor.
Weil die gehen dann raus, bevor das richtig angefangen hat, weil sie keinen Bock drauf haben.
Und benehmen sich da wie.
Ganz schlimm. Ja. Wie die Axt im Wald.
Auf jeden Fall lernt er in diesen Herbergen dann den Iren Paddy kennen, der auch wie er selber durch Pech im Leben, in der Armut, in die Armut gerutscht ist und der es in diesem System, das von und für Reiche gemacht ist, einfach nicht mehr schafft, dort herauszukommen aus dieser Armut. Und genauso ist es auch Paddys Freund Bozo ergangen, meiner Lieblingsfigur, der seinem Schicksal strotzend über sein Unglück lacht, der Dinge malt, als Atheist religiöse Wohltaten ablehnt und nachts gekonnt und mit Freude die Sterne beobachtet. Also so ein bisschen der Diogenes unter den armen Leuten hier. Ja, der wird das jetzt alles so ein bisschen auf eine nachdenkliche Schiene gehoben. Der Erzähler überlegt dann, dass wenn man einen so ein bisschen mehr auch nur in diesen Lodging, in diese Lodging Houses investieren würde und nicht nur Geld und nicht nur auf Geld aus wäre, also die Besitzer, sondern wenn man zum Beispiel Geld für richtige Betten und gesundes Essen ausgeben würde, dass es eigentlich viele relativ einfach schaffen würden, aus der Armut herauszukommen und ein gefestigtes Leben anzunehmen, vielleicht auch einfach etwas Hoffnung zu bekommen. Und ja, nachdem er dann diesen Monat da so verbracht hat, zugebracht hat, auch einige Fähigkeiten, wie zum Beispiel aus Zigarettenstummeln neue Zigaretten machen und sowas erlernt hat, bekommt er dann schließlich doch noch den Job von seinem Freund, den er am Anfang geschrieben hat und der ihn dann da erstmal vertrösten musste. Und er lässt dann Revue passieren, was er in der vergangenen Zeit hier in Armut gelernt hat. Und zwar ist es zum einen, dass Bettler keine Kriminellen sind, wie er vielleicht vorher gedacht hat, dass wenn man ihnen Geld gibt, dass man eigentlich keine Dankbarkeit dafür erwarten soll, weil die ja nicht unbedingt jetzt selbst verschuldet dort sind. Und er will nie wieder so eine Art Restaurant besuchen, die er hier in den hier gearbeitet hat, oder Hotel-Etablissement. Und dann bemerkt er, wenn er das so aufzählt, dass diese Erkenntnisse, die er da hatte, eigentlich gar nicht die Welt verändern werden. Also so krass sind diese Erkenntnisse jetzt eigentlich nicht. Aber nach diesen Erlebnissen in Armut, wie gesagt, er ist einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, ist die Welt zumindest für ihn nicht mehr dieselbe. Und so gesehen war das dann doch eine sehr interessante Zeit. War es das? Das werden wir jetzt gleich noch analysieren und interpretieren müssen. Guten Appetit.
Also zuerst etwas zu den Namen vom Buch. Paris und London, das sind ja Weltstädte, oder? Also die haben ja ein Prestige.
Mhm, auf jeden Fall.
Und wenn man dann Down and Out oder Erledigt in Paris und London dazu sagt, gibt es noch mal ein bisschen anderen Geschmack, oder? Also ich finde, Paris und London, boah, diese Weltstädte, schön, dann ist man da halt irgendwie in den Slums. Also irgendwie, das ist ja so eine Antithese. Oder was meinst du schon, oder?
Also mich würde vor allem interessieren, wie Paris und London damals gesehen wurden. Weil ich habe gemeint, Blütezeit der westlichen Nationen oder wie auch immer, der westlichen Welt. Wie gesagt, Blütezeit kann man jetzt ein bisschen kritisch sehen, wie auch immer. Auf jeden Fall waren die ja sehr dominant damals. Und mich würde interessieren, ob man damals, also klar hat man Paris und London als Weltstädte und als hier Ding, aber ob vielleicht damals dieser Slum-Aspekt auch einfach präsenter war. So heutzutage, klar, gibt es auch sehr viele Leute, die in Armut, aber mit dem Wort Slum verbinde ich jetzt auf jeden Fall was anderes als Paris oder generell in Europa irgendwelche Städte sind dann eigentlich eher mit anderen Ländern dann. Also ja, vielleicht gibt es da Zustände, aber wie gesagt, also ich verbinde jetzt dieses Wort Slum nicht mit Paris und vielleicht war das damals anders.
Ja, ich glaube auch einfach, das hat sich ein bisschen gewandelt, wie man es einfach sieht, dieses Wort. Also in 100 Jahren kann sehr viel mit einem Wort passieren, ich sag's mal so. Ja,
das stimmt auch.
Paris und London, die waren schon ich meine, in so einer großen Stadt, ich meine, in dem ganzen Land und bla bla, gibt es ja immer Arm und Reich und so weiter, aber das sind halt schon Städte, wo sehr viel passiert ist und das sind ja auch beides riesige, zum Zeitpunkt noch riesige, Weltmächte gewesen mit Kolonien überall auf der Welt, also da ist wirklich, das ist ein Schmelztiegel, womit ich dann auch bei meinen Themen, die ich...
Das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sprechen hier von der Zeit, also das Buch ist 33 rausgekommen. Ja. Sprechen hier von der Zeit so circa in den 20ern.
Ja.
Oder Anfang der 30er.
Genau.
1930er.
Genau, er ist ja 1927 aus dem Dienst der Royal Dings verschieden, oder? Genau.
In Burma,
In Burma, genau. Ja, alles andere ist in der Biografiefolge. Auf jeden Fall, hier habe ich 5 Themen herausgefunden oder halt recherchiert. Einmal, sage ich dir mal kurz, Armut als Gefängnis, Armut als Möglichkeit, Armut ist unnötig, Ehrlichkeit zahlt nicht und Misstrauen gegenüber anderen. Ah, das sind doch, das sind 5, oder? es sind 5. Genau. Also, Big Five Armut. Wenn man, also als erstes Armut als Gefängnis. Also ich glaube, das merkt man ganz stark in dem Buch in Paris, finde ich das, obwohl nee, eher in London finde ich das noch stärker, dass man, wenn man einmal Tramp ist, dass man da recht schlecht rauskommt. Betteln ist sogar verboten, also Betteln ist kein, sind keine Kriminellen. Ja, aber sie machen sich strafbar, also es ist verboten, zu betteln.
Da auch ganz krass ist, dass er beschreibt, dass man sich eigentlich nirgendwo in London hinsetzen kann, ohne Geld zu bezahlen. Also es gibt zwar Parkbänke und sowas, aber da muss man sich irgendwie ranhalten, die zu bekommen. Oder ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz den Grund, warum die nicht so
es
ganz
ist so, da muss man sehr früh dorthin gehen, weil um 4 wird man schon von den Polizisten wieder weggescheucht und man darf auch, glaube ich, irgendwie nicht zu früh sein, weil dann gehen die Polizisten auch rum. Also es ist schon ein bisschen tricky. Und man kommt sowieso nicht, also lang kann man sowieso nicht schlafen.
Wenn man sich da irgendwo hinsetzt und auf einer Stufe, dann wird man irgendwie auch weggescheucht, weil man hier vielleicht bettelt oder wie auch immer. Und deswegen beschreibt er, dass sie da eigentlich konstant laufen müssen. Was ich mir auch ziemlich nervig vorstelle, wenn du dich halt irgendwo hinsetzen kannst und einfach immer am Laufen bist.
Ja, deswegen, ja, Landstreicher. Ja, aber also, wenn man arm aussieht, dann bekommt man eben auch schlechte Arbeit. Also, das ist ja auch, das, was du gesagt hast, der muss dann seine Klamotten gegen schlechtere eintauschen und dann sieht er ja auch entsprechend aus und kann natürlich jetzt nicht bei einem noblen Restaurant vor tanzen und sagen, ja, kann ich ja bitte, ja, das geht ein bisschen schlecht. Dann Armut führt dann auch zu Hunger, was dann auch ein Gefängnis ist. Das haben wir gar nicht so stark betont, aber ich finde, in dem Buch ist es immer ein konstantes Thema. Essen, viel mehr als, keine Ahnung, Tabak. Tabakentzug ist irgendwie ganz selten der Fall. Also das hätte mich auch irgendwie retrospektiv ein bisschen überrascht, weil ich weiß nicht, wenn man raucht, Nikotinentzug ist ja schon eine sehr starke, also schon heftig, oder? Also
ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Druck hier mit Essen und sowas als Schlaf vielleicht einfach viel höher ist.
Wahrscheinlich. Ja, stimmt, Schlaf ist auch nochmal was zu einem Gefängnis führt, weil eben Hunger selbst ist ein Gefängnis. Wenn man da gibt es diese eine Szene, dass er irgendwie kein Essen hat und dann irgendwie tagelang in seinem Zimmer hockt und gar nicht rauskommt, weil er einfach zu schwach ist, bis dann irgendjemand, er betet dann irgendwie jemanden an, irgendwie ein Bild, glaube ich, von einer Heiligen, kommt eine Frau rein und sagt, ja, geht's dir gut? Und so, nee, ich habe voll Hunger. Und so, ja, dann verkauft doch irgendwie, ich glaube, das war so eine Art Pfand von einer Flasche. So, ich weiß
genau, gib die Flasche zurück.
Ja, genau. Und so, was? Oh, ich habe ja noch Geld. Und dann kauft er sich davon Brot und sagt so, ah ja, gut, okay, jetzt huldige ich dieser heiligen Frau. Und dann stellt sich raus, es ist gar nicht irgendjemand Heiliges, sondern ich glaube, irgendwie eine Prostituierte von nebenan oder so.
Das ganz am Anfang in Paris noch, wo er noch in diesem Hotel wohnt mit den Exzentrikern. Ja. Also ich habe die Exzentriker genannt, die bekommen natürlich alle eine eigene Geschichte, warum die so ein bisschen besonders sind. Aber das ist nicht er selber, sondern das ist auch wer anderes tatsächlich.
Ja. Genau. Und da.
Aber also diese Gefängnismetapher gefällt mir sehr gut, wollte ich noch sagen.
Ja, das ist halt dieses, ja, das Essen. Oder Hunger ist eben dieses Gefängnis, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch mittlerweile ziemlich Hunger, wir haben ganz schön lange geredet. Nein, Spaß. Genau, das andere ist dann auch, dass wenn man, kein Arbeitgeber stellt einen ein, wenn man hungrig ist, weil man könnte ja das Essen vom Restaurant-Teller klauen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Deswegen, das ist auch nochmal eine weitere Hürde um eine Arbeit zu bekommen, wieder ein Gefängnis. Und was wir auch noch gesagt, was wir gerade gesagt haben, ist dieses Gefängnis der Schlaflosigkeit ein bisschen. Also von dem 11-Stunden-Tag zu dem 17-Stunden-Tag, da bleibt nicht mehr viel übrig zum Schlafen. Als er ja auch gearbeitet hat, hat er gemeint, ja, also ich habe keine Zeit für nichts. Ich glaube, dieses Gefühl haben sehr viele Leute, aber dem kaufe ich es wirklich ab, wenn man 17 Stunden arbeiten muss.
Ich finde einen 8-Stunden-Tag schon viel.
Ja. Aber das ist echt, da kann man echt nichts mehr denken. Also ich weiß gar nicht, wie Leute das ausgehalten haben damals, aber ja,
Ich habe
das ist echt
sehr
krass.
viele Podcasts gehört beim Arbeiten.
Dann als zweites Armut als Möglichkeit. Also die Menschen sind schon sehr stark am Rande der Gesellschaft, oder? Also die sind sehr arm, die haben sonst noch irgendwelche komischen Dinge, die sie ausmachen, sind Ausländer zum Beispiel wie George Orwell hier. Und ich weiß nicht, kann er Französisch, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber auf jeden Fall ist man schon irgendwie in so einer besonderen Situation. Und dann ist es eigentlich also praktisch egal, wie komisch man sonst noch ist, weil man ist ja schon am Rand der Gesellschaft. Und deswegen gibt es eine riesige Freiheit, auch anders zu sein. Also, ich weiß nicht, hast du noch irgendeine spezielle Geschichte im Kopf bei diesen Exzentrikern im Hotel?
Im Hotel jetzt nicht, aber
So, oder?
es gibt sehr viele bunte Personen da. Ich glaube, das war sogar doch, ich glaub, das war sogar im Hotel. Da gibt es jetzt eine Person, die irgendwie einen sehr seltsamen Fetisch, wenn man das überhaupt so sagen kann, hat, die 1000 Franc irgendwo bekommen hat und das Geld dann einem sehr speziellen Etablissement aufgibt, alles auf einmal, wo er irgendwie eine. Ich fände mir jetzt schwer, die Worte dafür zu finden, aber eine mit einer Person alles machen darf, was er will, inklusive sie verletzen und das nutzt er dann auch aus. Also es wird jetzt, wie gesagt, mir fehlen
Sehr
jetzt die Worte,
grafisch.
das adäquat auszudrücken, aber das wird da im Buch ein bisschen genauer geschrieben, hat manche Sachen natürlich auch nur angedeutet, aber auf solche Personen trifft man dann irgendwie da. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das, was du gemeint hast mit Armut als
Ja.
Möglichkeit, aber das ist mir einfach jetzt gekommen, weil es halt irgendwie eine Stelle
Ja.
war, die ich noch im Kopf habe. Also sowas bleibt immer im Kopf. Sowas gibt es hier auch, auf solche Personen trifft man hier auch.
Genau, also erst durch Armut ist es einem möglich, so exzentrisch zu sein. Also, wir haben ja vorhin auch angesprochen, dass wenn man noch, ich sag mal, in einer gut situierten Situation ist und man hat dann kein Geld mehr, möchte man ja diesen Schein bewahren. Aber wenn man schon arm ist, dann hat man keinen Schein mehr zu bewahren und kann dann einfach sich so kleiden, wie man will. Zum Beispiel muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, es wird ja irgendwie häufig dieser Wärter in dem Haus zum Beispiel, ist ja auch immer so, ja, der beäugt einen auch immer schon sehr kritisch. Und wenn man da irgendwie komisch ankommt, dann weiß nicht, wird es vielleicht schwierig mit der Miete oder dass man überhaupt noch wohnen kann und so weiter in die Richtung. Genau, also das ist ja auch etwas. Und ein was, wenn man arm ist, dann hat man ja keine Zukunft mehr. Und wenn man keine Zukunft mehr hat, ja, muss man auch keine Angst mehr davon haben. Also so ein bisschen vielleicht die Idee, warum man sich auch vielleicht frei fühlen kann. Ich weiß nicht, ob mir das so zusagt, aber manche Leute auf jeden Fall schon. Boris zum Beispiel ist ja eine sehr positive Person, oder? Heißt der Boris schon?
Boso meinst du?
Der Russe, meine ich.
Achso, Boris ist sehr optimistisch.
Ja,
Ja.
genau.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, dieser Freiheitsaspekt finde ich sehr cool, den du gemeint hast. Also, wenn man nichts zu verlieren hat, dann hat man natürlich auch sehr viele Freiheiten.
Ja, sehr viel
Gleichzeitig
zu.
ist man aber auch sehr eingeschränkt. Du hast ja gemeint schon, also das ist eigentlich so ein, eigentlich, also
Ja.
machst du nicht, weil das ist das Subjekt an sich, aber eigentlich widersprichst du dir selber, wenn du sagst, es ist ein Gefängnis und sagt, bringt sehr viel Freiheit. Also du widersprichst, also
Also,
das passt schon, das macht schon Sinn, was du sagst,
es sind halt die
weil
verschiedenen Geschichten halt. Also, Armut hat ja
nee,
ganz viele
das
Gesichter.
macht schon Sinn, das ist ja ein Dilemma. Du hast gleichzeitig unglaublich viele Möglichkeiten, gleichzeitig hast du gar keine Möglichkeiten. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Essen mit sich führt, dann kann es einem geklaut werden, dass man ein bisschen eingeschränkt. Wenn man es nicht mit sich führt, dann ist man ja gewissermaßen frei, ja, weil das kann einem ja niemand wegnehmen. Also kann man überall hingehen, wo man will. Ne? Aber wenn man kein Essen mit sich hat, dann hat man auch Hunger. Also ist man gleichzeitig auch super eingeschränkt. Auch manche Räume, wie du gerade schon gemeint hast, sind einfach verwehrt. In manche Räume kann man aber halt auch ohne Bedenken reingehen, weil man nichts zu verlieren hat. Also Es ist ein Dilemma. Ich finde es sehr spannend.
Ja. Es ist echt wild. Und ganz viele Gesichter. Also ja, auf jeden Fall. Hast du noch was dazu zu sagen, zu der Möglichkeit, die Arme
haben? Ich finde den Gedanken auch spannend, dass man, also Armut als Möglichkeit, ja, man hat die Möglichkeit, zum Beispiel viele Leute kennenzulernen, man hat die Möglichkeit, dass viele Leute einem helfen, aber man hat nicht die Möglichkeit oder nur schwer die Möglichkeit, Leuten was zu geben, was zurückzugeben. Das finde ich, also das hat jetzt nichts direkt mit dem Stück zu tun, aber ich finde den Gedanken einfach spannend auch. Du kannst zum Beispiel niemanden zum Essen einladen einfach.
Ja, aber ich glaube aber auch, dass da sehr dieses widerspricht dem einen anderen Punkt, den ich habe, aber ich sag's trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht ist es einfach nur vom Erzähler her, dass es ein bisschen so ist, dass es schon eine Gemeinschaft ist, die schon ein bisschen zu sich hält, auf der einen Seite, sagt, ja, okay, wir sind jetzt alle arm, deswegen müssen wir auch irgendwie zusammenhalten. Auf der anderen Seite sind die auf jeden Fall nicht sehr kooperativ untereinander. Also die beklauen sich ja alle, die sind alle, ja, ganz, das komme ich später nochmal. Also
es kommt auf jeden Fall eine sehr große, ich glaube, das sagst du auch noch, da redest du auch noch was drüber, Ehrlichkeit ins Spiel. Also nicht zwischen allen, aber zwischen Boris und dem Erzähler hier, ich würde sagen, das ist eine echte Freundschaft. Also dadurch, dass man im Gefängnis ist, klar, das ist ein bisschen Zweckverbund und dass man so viele Möglichkeiten hat oder eben auch nicht hat, hat alles sehr hohen Wert dann auch, was man macht. Aber ja.
Man ist zusammen in einer Dilemma-Situation, das schweißt halt einfach zusammen.
Das stimmt. Ja.
Genau, also Armut ist unnötig, wäre das nächste Themenfeld. Das kommt ja auch, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen so eine blöde Erkenntnis, aber die ist irgendwie schon sehr wertvoll, wenn man merkt, okay, dass Armut wirklich einfach unnötig ist. Das, also, weiß nicht, denkt man so, ja, das gibt's halt einfach, aber das muss ja nicht so sein, weißt du?
Also, es ist ja keine Erkenntnis, sondern du sagst ja, das sind Themen, die in dem Buch behandelt werden. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall.
Das ist ein Thema, also zum Beispiel im Hotel X in Paris, die Reichen kommen, bekommen Luxus und auf der anderen Seite sind dann die Tellerwäscher und alle möglichen, die so viel dafür arbeiten müssen für etwas, was die Reichen ja nicht wirklich drüber nachdenken und das ist halt einfach nicht notwendig zum Beispiel. Dann das Hotel X ist dann auch ein übelster Saustall, das haben wir gerade eben schon besprochen oder vorhin schon besprochen, dass da überall unhygienische Zustände sind und dass, ja, vorne sieht's, wie ist es, vorne schick, hinten, nee, vorne hui, hinten pfui.
Geil.
Genau, mehr Schein als Sein. Genau, dann die Reichen, die geben, die drücken ihre Macht aus durch das Geld ausgeben. Also sie geben Geld aus, damit sie dann in diesen schönsten Hotels sein können. Aber die Armen haben ja kein Geld auszugeben, um ihre Macht zu demonstrieren. Sie bekommen Macht durch die strikten Hierarchien. Also das ist wirklich, keine Ahnung, der Koch ist höher als der Kellner und der Kellner ist höher als der Tellerwäscher. Und wie ich das vorhin gesagt habe, das wird ja sehr stark besprochen und erklärt. Das ist schon noch deutlich schöner, dort vorzusehen. Ja.
Noch schöner da wird dein Punkt hier unterstrichen dadurch, dass er beschreibt, dass in den Pausen, wenn sie mal alle diese Hierarchie verlassen und zusammen ein Trinken gehen oder sowas, dass sie alle gleich sind, dass sie alle gleichgestellt sind und zwischen ihnen keine Hierarchie mehr herrscht. Ja. Also dann fällt auf, dass sie einfach alle arme Leute sind. Innerhalb von diesem System, du hast ja gerade gesagt, dass dann durch diese Hierarchien Macht ausgeübt wird oder Macht aufgebaut wird, innerhalb von diesem Arbeitssystem können sie dann die Illusion von Macht haben oder was ist die Illusion von Macht, können sie hier auch Macht ausüben. Wenn sie dann aber in Hierarchien sind, dann haben halt dann doch wirklich nur die Reichen, die Geld haben, Macht über sie.
Ja.
Da kommt auf jeden Fall extrem dieser sozialistische Einschlag von Orwell durch.
Ja. Und was er auch gesagt hat, ist, dass in den Küchen so viel geflucht wird, dass es ja nicht mehr gesund ist. Er hat ja gesagt, dass ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist im Restaurant, dass der Koch und jemand anders sich übelst richtig gar nicht, also die kommen nicht klar miteinander, die scheißen sich immer an und danach gehen sie einen trinken und dann ist alles wieder gut, aber ja, manche Sachen können dann doch nicht zurückgenommen werden, dann kündigt die doch irgendwie. Das ist auf jeden Fall, ja, heftige Sachen, die nicht sein müssen, wenn halt die Reichen nicht darauf bestehen würden, dass es vorne hui ist und hinten dann ist es egal, wie es ausschaut. Ja,
In
genau.
der Küche
Aber
wird so viel geflucht, dass das Essen schlecht wird.
nicht nur im Pariser Hotel, wo ja es schon irgendwo Sinn macht, dass es da strikte Hierarchien gibt. Jemand muss Essen kochen und der muss halt sagen, ja, schnibbelt das Gemüse so und keine Ahnung was. Aber auf den Straßen von London macht es ja eigentlich keinen Sinn, dass jetzt der eine sich besser fühlt als der andere, weil die sind alle obdachlos. Und da ist es dann trotzdem so, dass der eine sich denkt, ja, ich bin da eigentlich kein richtiger Landstreicher, sondern ich bin ja be was Besseres. Oder zum Beispiel ist es so, dass Orwell, der ja eine gute Erziehung hat, von dem einen ja ein bisschen besser behandelt wird in dem einen Lodging House, oder? Weißt du noch, weißt du, was ich gerade meine? Nee, das, ja, auf jeden Fall, der wird da ein bisschen besser behandelt, kriegt neue Laken und neues Handtuch und so weiter, weil er halt, ja, ein Journalist ist und der Chef mag das eben. Genau, und das nächste, was ich habe, ist: Ehrlichkeit zahlt nicht. Die Reichen lügen, um immer reicher zu werden. Also zum Beispiel haben wir hier den Chef, der die ganze Zeit lügt, damit sein Restaurant halt zum Laufen gebracht wird. Und ja, was ist das Ende vom Lied? Das Restaurant wird erfolgreich. Also er kommt damit durch. Und wird dann also noch reicher. Also er ist bestimmt jetzt nicht jemand, der in der Küche steht. Genau.
Die bekommen, als sie sich für einen Job bewerben, auch nur den Job, weil die halt von sich behaupten, dass sie Arbeitserfahrung haben und sich da auskennen, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Also die müssen auch lügen, um hier Geld zu verdienen.
Ja, und einfach nur, um zu überleben, die Armen, gell? Also es ist ja so, dass sie, ich weiß gar nicht, damit sie in den Lodging Houses zum Beispiel lügen sie ja auch, um mehr Brot zu bekommen und was ich, also
Um den
das ist
Tabak
auch
reinzuschmuggeln.
ja, zum Beispiel, obwohl man könnte auch einfach warten und die Nacht genießen. Nee, das geht nicht, weil dazu kommen wir dann gleich noch. Dann zum Beispiel nach dem, da gibt es eine Geschichte, ist so ein Plongeur, der wird eingestellt. Und macht am Vormittag seinen Dienst richtig gut und am Nachmittag ist es einfach richtig, benimmt er sich wie die Sau. Also es ist echt ganz schlimm. Und dann fragt er so, hey, warum machst du das und so weiter? Ganz einfach, ja, den Lohn hat er schon bekommen. Also die könnten ihn ja feuern, ist egal. Am nächsten Tag geht er zu einem anderen Hotel. Auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, da wurde dann auch gesagt, irgendwann sind die Hotels auch zu Ende und das spricht sich dann rum.
Die Hotels sind ausgegangen.
Ja. Mal schauen, was dann damit passiert. Dann Orwell ist ja eher so, ja, eine ehrliche Figur, oder der Erzähler ist zumindest eine ehrliche Figur. Er kündigt zum Beispiel bei diesem Hotel sachgemäß und Boris sagt, hä, warum hast du das gemacht? Das macht doch gar keinen Sinn. Geht er sofort wieder zurück und holt dir deinen Job wieder. Und er sagt, hey, nee, das geht doch nicht. Ich muss doch ordentlich kündigen, wenn ich da arbeiten will. So, ja, du kannst doch einfach irgendwann gehen. Wenn du deinen Lohn täglich bekommst, dann kannst du einfach an den nächsten Tag gehen und keinen juckt so. Da ist er halt, ja, da zahlt sich Ehrlichkeit nicht. Dann in den Kirchen zum Beispiel, ja, kriegen die Essen und so weiter, aber die singen dann irgendwie nicht mit und pöbeln rum und so weiter. Obwohl sie ja dafür Essen bekommen. Ich finde das ein bisschen undankbar, aber ja, gut, die verhandeln sie ja auch nicht wie die, ja, auch nicht so wirklich gut.
Ja, ich finde es gerne interessant, die Kirche, wie die hier so ein
Ja.
bisschen dargestellt wird, als eine Organisation, die zwar einerseits wohltätige Zwecke fördert und hier voranbringt und sowas, aber dann irgendwie auch fordert, und zwar irgendwie auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Also ja. Geht es da um einen reinen Formalismus, so von wegen, dann müsst ihr jetzt hier beten, oder denkst du, die Leute in dem Stück, also die jetzt hier für die Kirche zuständig sind, glauben wirklich, dass sie dann den Leuten damit helfen, oder was denkst du? Wie denkst du, steht Orwell in dem Stück zur Kirche?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube gar nicht, dass er eine starke Meinung dazu hat, weil er kritisiert, finde ich, die Kirche ja an sich nicht, sondern er beschreibt ja nur, wie es da ist. Ich glaube, wenn es eine Kritik gibt, dann ist es eher so, ja, dass sie nicht das Richtige machen. Also eine Möglichkeit ist ja zum Beispiel, dass, also er schlägt vor, ja, aber es wäre doch möglich, die haben doch alle einen Garten, die könnten doch einfach ihr eigenes Gemüse anbauen und so weiter. Und dann stellen die halt ein paar Landstreicher an, die hätten ein Haus für ein paar Wochen, die könnten dort essen und so weiter. Das würde wunderbar funktionieren. Und ich glaube, in dem Sinne denkt sich Orwell, ja, es ist besser als nichts, was die machen, aber gut ist es nicht und lösen tut es auch das Problem nicht. Ich glaube, da unterstellt Orwell vielleicht ein bisschen Inaktionismus der Kirche. Aber ansonsten.
Was mir gerade kommt, was ich sehr spannend finde, also vielleicht, also ja, ich sag erstmal meinen Gedanken. Ja. Ich finde es sehr spannend. Heutzutage bringt mir Obdachlose häufig auch in Verbindung mit Drogenproblemen. Ich finde es sehr spannend, dass das in diesem Werk hier überhaupt keine Rolle spielt. Also klar, irgendwie haben alle ein Alkoholproblem und alle sind starke Raucher. Aber jetzt, ich meine, damals waren ja auch schon Kokain und sowas auf dem Markt und auch einfach in Apotheken erhältlich. Also das musste man jetzt nicht mal irgendwie bei Shady Dealern um die Ecke sich abholen, sondern das hätte man einfach in der Apotheke kaufen können. Ich finde es sehr spannend, dass hier, also vielleicht verwechsel ich jetzt hier, also vielleicht habe ich jetzt eine Person vergessen, die das darstellen könnte, aber eigentlich, also Drogen sind hier kein Thema.
Ja, aber ich glaube auch einfach, dass es viel zu teuer ist. Also, das hat man in Apotheken bekommen. Also, keine Ahnung, nimm dir irgendein Medikament aus der Apotheke, das ist super teuer. Kein Obdachlose geht in die Apotheke, um sich, keine Ahnung, Hustensaft zu holen. Also blöd gesagt so.
Obdachlose heutzutage sind ja auch nicht sehr viel reicher als damals, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also heute klappt es ja auch irgendwie.
Ach so, ja, gut, auch ja.
Aber also ich finde es spannend. Vielleicht bin ich da jetzt einfach sehr verblendet. Vielleicht gibt es unter den heutigen Obdachlosen einfach auch sehr wenige Drogenabhängige. Oder, also, und das ist jetzt nur meine verklärte Weltsicht. Also wäre sehr spannend. Vielleicht ist es tatsächlich kein Ding. Ich glaube aber, Alkoholismus, wie gesagt, ist im Stück auch sehr breit vertreten. Ist bestimmt auch heutzutage sehr breit vertreten. Ich finde es aber sehr spannend, dass es halt da irgendwie gar kein Thema war. So.
Hm. Ja, es ist. Das wäre jetzt eine Studie wert. Ja, aber zu meinem letzten Themenfeld ist dann Misstrauen gegenüber anderen. Also anderen im Sinne von Gesellschaftsgruppen. Ein, was sehr stark ist, ist gegenüber Juden, beziehungsweise ich glaube, es gibt gar keine Juden im Stück. Es gibt nur geistige Menschen und die werden eben als Juden bezeichnet. Hier haben wir auf jeden Fall Antisemitismus am Start. Und Orwell schreckt, also der Erzähler zumindest, schreckt auch nicht davor zurück, auch jemanden, der halt sehr geizig ist, als Juden zu bezeichnen. Genau, dann Frauen kommen eigentlich auch kaum in dem Stück vor, unter anderem deswegen, weil es einfach keine Frauen auf der Straße gibt oder sehr, sehr wenige zumindest, sagt der Erzähler hier.
Ja, er widmet dem sogar einen ganzen Abschnitt und erzählt, dass es, also einfach als eine Statistik, dass auf, weiß ich nicht, 60 Obdachlose in so einem Lodginghaus eine Frau kommt. Oder also es ist eine Zahl, die aberwitzig viel mehr ist. Und er meint, dass eben Armut hauptsächlich ein männliches Phänomen ist und erzählt dann auch ein paar Gründe für und warum er denkt, dass das so ist. Und auch spannend, er führt hier auf, dass eigentlich keiner von diesen Männern, die hier auf der Straße leben, irgendwie in eine Beziehung zu einer Frau kommen kann, weil die schon, also alle Männer hier sind so weit unten, dass es gibt nur so wenige Frauen auf dieser Stufe, also die halt auch arm sind, dass eigentlich so gut wie niemand hier Also eine Frau aus einer höheren Stufe, die nicht, die halt mehr Geld hat, die nicht jetzt hier obdachlos ist. Also die ist unerreichbar. Deswegen haben hier
Ja.
alle Männer so ein bisschen ein Problem.
Und die auf der gleichen Stufe sind, können sich dann immer noch jemanden, einen Mann aus einer höheren Stufe holen und dann sind die auch aus der Armut, also
Ja.
nicht Armut heraus, aber zumindest von der Straße ein bisschen weg.
Also es ist auf jeden Fall auch ein sehr spannender Gedanke, der hier, oder was ist Gedanke, eine sehr spannende Statistik, wie auch immer die vorgestellt wird
Ja.
und Gedanken, spannende Gedanken dazu.
Ja. Dann ganz kurz, die Armenier werden hier auch noch angerissen. Da gibt es irgendwie so einen Griechen, der Armenier nicht so mag. Und die werden dann noch schlimmer als Juden bezeichnet. Und als letztes haben wir noch Schwule. Da kommt auch noch ein bisschen Homophobie dadurch. Und ja, in diesen Lodging Houses ist es dann auch so, dass die halt dann ja zusammen, also Männer zusammen sind, die dann da halt ihren Spaß haben oder nicht, je nachdem.
Wobei, also ich will jetzt hier dieses Homophobie oder sowas, will ich gar nicht anzweifeln. Also kann man da durchaus reinlesen. Er ist aber sehr beschreibend, das muss man ihm
Ja, ja.
zugute lassen. Also er ist jetzt nicht, oh, das ist schlecht, sondern er ist sehr beschreibend.
Ja, also es wird als Nancy Boys bezeichnet, die schwulen Menschen. Genau, also ja, kann man machen, was man will mit dem Wort. Ich habe dazu jetzt nicht mehr Kontext,
In
deswegen.
dem Zusammenhang vielleicht, wisst ihr, interessant, nicht wichtig, das Wort gay, das ja heutzutage sehr oft in
Ja.
dem Zusammenhang verwendet wird, wird da in dem, also wird dort auch in dem Buch auch sehr oft verwendet, aber in einem anderen Kontext, also einfach für fröhlich sein.
Ja,
Also
das ist ja auch
sehr
das
oft.
fröhliche, ist ja auch das frühere Wort dafür,
Ja,
Bedeutung dafür.
genau. Und es wird halt in diesem früheren Sinn verwendet und nicht mehr in dem Sinn, wie wir das
Ja,
heute
ja.
verwenden.
Zum Beispiel, die fröhliche Wissenschaft heißt auch The Gay Science von Nietzsche.
Nietzsche.
Gut, dann, also das wäre jetzt erstmal meine Analyse soweit. Bei dir hast du was?
Ich habe ein paar interpretative Gedanken wieder gemacht. Also gut, wir könnten jetzt näher darauf eingehen, auf sozialistische Gedanken von ihm hier. Also wir haben ja schon viele Gedanken jetzt hier angesprochen, dass man die Armen besser behandeln sollte, dass es eigentlich recht einfach geht, bla bla bla. Ich glaube, die Botschaft ist sehr eindeutig, da gibt es nicht so viel zu reinterpretieren.
Ja.
Deswegen habe ich mich jetzt eher darauf fokussiert, was habe ich aus dem Werk mitgenommen, was hat mir das jetzt gebracht. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass es ein ins Bewusstsein rücken war, also so ein Bewusstwerden der täglichen Probleme von solchen Leuten in dieser Zeit. Oder auch heute noch. Es wurde so ein bisschen beleuchtet, das fand ich auch sehr spannend, dass je nachdem, wo man arm ist, dass es einen großen Unterschied macht. Also Gesetze und Co. scheinen anscheinend diese Menschen sehr stark zu beeinflussen. Also ich habe einen deutlichen, wie gesagt, ich habe gemeint, das ist eine Zäsur, ich habe einen deutlichen Unterschied zwischen
Ja.
Armsein in London und Armsein in Paris festgestellt. Wie gesagt, man muss sagen, in Paris war er noch nicht ganz unten angekommen. Das war so
Ja.
ein langsamer Abstieg. Aber diese Lodging Houses, diese Regeln, die es hier immer gab in Paris, in London, das war in Paris alles ein bisschen einfacher, ein bisschen liberaler, keine Ahnung,
Ja.
lockerflockiger. Und ja, haben jetzt diese Regeln hier in London den Leuten das Leben schwer gemacht. Es war mir nicht bewusst, dass man eben durch so einfache Regeln, an die man vielleicht gar nicht denkt, die reiche Leute vielleicht oder Leute, die Politik machen, vielleicht gar nicht denken, ja, es gibt so Sachen, dass die armen Leuten bewusst oder Obdachlosen bewusst das Leben schwer machen durch irgendwie, wie heißt das, diese
Ja,
Architektur.
defensive Architektur.
Genau, also das gibt es auch, aber es auch Sachen vielleicht, wo man gar nicht zuerst dran denkt und wo man damit aber so Leuten das Leben unnötig schwer macht. Ja, ansonsten denke ich, ist Armut nicht etwas, das man verstehen, sondern nur, das man erleben kann. Also die Frage ist dann natürlich, sollte man es? Also da finde ich jetzt interessant, mit dir gleich zu diskutieren, inwieweit dieses in die Armut rutschen von Orwell vielleicht auch ein bisschen gewollt war oder sowas oder inwieweit man das verhindern hätten können oder inwieweit er das zugelassen hat. Ich muss aber vorherweg noch sagen, also ich kann es natürlich nicht beantworten, ob man arm leben sollte mal oder nicht. Ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass sowas eigentlich niemand erfahren sollte.
Also und, es ist, also ist wenn man sich entscheiden kann, ob man arm leben will oder nicht, dann ist es ein Privileg.
Ja, genau, also ja. Wie gesagt, darüber würde ich jetzt gerne mit dir diskutieren. Also inwieweit denkst du, war dieses in die Armut abrutschen von Orwell, inwieweit hätte er das verhindern können, inwieweit war das schicksalmäßig?
Also ich glaube, dass das nicht gewollt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich jetzt so anfühlt. Ich verstehe dich und also dann die Frage, ich würde dem auch fast ja zustimmen, aber ich glaube, das verklärt ein bisschen darüber, dass wir jetzt dieses Buch haben und es gelesen haben und denken, ah ja, was für eine schöne Geschichte, oder schöne in Anführungsstrichen, aber was für eine interessante Geschichte haben wir denn da? Das muss doch erzählt werden und das kann man ja nur machen, wie du gesagt hast, indem man es durchlebt. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist gewollt. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ein bisschen...
Ich gehe vielleicht nochmal auf dieses gewollt näher ein, dass er sich jetzt, er hatte in London einen Job und hat sich dann nach Paris in dieses Viertel gegeben. Gut, es war ein hippes Viertel, da gab es viele Schriftsteller, da hat er sich vielleicht was anderes verhofft, als das, was ihm passiert ist. Und dass er da ausgeraubt wurde, das konnte er jetzt auch nicht planen, das ist auch einfach passiert. Aber dieses nach Paris gehen, so in die Fremde, das in so ein Viertel, das vielleicht ein bisschen kritisch ist, so, also das hätte man ja schon beeinflussen können.
Ja. Ja, ich meine, gut. Er hat sich auf jeden Fall nicht für die stabile und einfache Seite entschieden, aber wie wir in Shooting an Elephant gelesen haben, ist das jetzt auch nicht wirklich etwas, wo er hätte bleiben wollen. Also vielleicht wollte er auch einfach was anderes, vielleicht hat er sich auch ein bisschen schuldig gefühlt, wie wir es in der Biografiefolge gesagt haben, dass er eben von ein bisschen so Aristokratie hoch, also ein bisschen nobleren Abstammung ist, dass er sich da ein bisschen schuldig gefühlt hat und dann das ein bisschen gut machen wollte oder ja, das ein bisschen auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, während er arm war, dachte er sich, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es vielleicht nicht wollen.
Ich denke mir halt so ein bisschen, also ja, dem stimme ich zu, wenn es dann soweit ist, das passiert wahrscheinlich schneller, als man denkt und dann denkt man sich auch,
ja, es ist unangenehmer, als man denkt, unangenehmer als man
denkt. Ja, genau. Aber ich denke mir auch, also ich meine, er hat ja diesen familiären Hintergrund, also er hätte vielleicht einfach seine Eltern fragen können, jo, kann ich zu euch zurückkommen, kann ich mir Geld bei euch leihen, klar, ja, da spielt aber, dann bei also, so vielen Leuten immer auch Charme eine Rolle und sowas, aber ich meine, er hat ja auch in London zum Beispiel jetzt hier, das hat er auch gemacht, also das kann man jetzt eben nicht vorwerfen, weil das hat er auch gemacht, er hätte jetzt hier Leute anschreiben können und sowas, ich frage mich eh generell, wie lange er jetzt hier in dieser Armut gelebt hat. Ich weiß, er hat im Hotel X einen Monat gearbeitet, er war in diesen Lodging Houses einen Monat. Das war, glaube ich, auch gar nicht mal so eine lange Zeit, in der er hier arm war, oder? Also kann es sein, dass er vielleicht nur so höchstens ein halbes Jahr, wenn überhaupt, arm war oder 3 Monate oder 4 oder so?
Ja, glaube, ich denke auch. Und deswegen, ich glaube, weder ist es gewollt noch ungewollt ist, sondern dass es halt einfach irgendwie passiert ist. Und
das, sich danach das ist gut, hat. Das gefällt mir.
Ja. Willst du noch was sagen? Oder ich würde dann ganz kurz eine Gesamtinterpretation unter meinen Gesamt...
Wage es mal.
Ja. Die ist ganz kurz und ich würde auch nur sagen, ja, das Buch beschreibt einfach, finde ich, sehr gut, wie das Leben nun mal ist. Also man findet Leute... die interessant sind, Boris zum Beispiel, sehr bunte Charaktere und dann verliert man die wieder oder man geht woanders hin, findet neue Leute, Bozo zum Beispiel, auch wieder sehr bunt.
Ja.
Und ich finde...
Der Diogenes.
Der Diogenes. Und
irische Diogenes.
So traurig der Rahmen ist, so schön sind eigentlich die Geschichten, die entstehen. Also ja, vielleicht ist jetzt ist nicht so schön, dass jetzt in der Küche ein Zentimeter voller Essensreste ist, aber wenn jetzt die sich nicht die ganze Zeit anschreien, sondern einfach nur in der Kneipe zusammenhocken, also das ist dann einfach das Leben und ich glaube, das ist der Grund, warum man nicht sofort keine Ahnung, in die Seen springt. Also Seine oder in die Themse. Naja. Egal. Das ist auch interessant, dass nicht ein Suizid irgendwo gesagt wird, oder? Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß nicht, ja, wie häufig das verbreitet ist, aber.
Also es kommt hier da ein Tod vor, aber es ist jetzt auch nicht so präsent, das Thema Tod, wie man sich das vielleicht denken könnte. Gut, er hat jetzt die Leute auch nicht über einen sehr langen Zeitraum beobachtet, sondern eben nur über
vielleicht. Ja, aber viele Leute
und viel, so. Also dass es vielleicht nur so Ausblicke sind, wenn man die 2 Jahre später sehen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders. Ich finde den Charakter, vielleicht können wir da noch kurz bringen, diesen Boso-Charakter.
Ja.
Der, ich würde nicht sagen, dass er sich mit seiner Situation abgefunden hat, sondern dass er trotz seiner Situation einfach die Lebensfreude nicht verloren hat. Was denkst du über ihn? Also ich habe ja schon vorhin gemeint, mir hat der Charakter sehr gut gefallen. Ich habe da ein bisschen zynische Diogenes-Vibes, aber was denkst du zu dem Charakter?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist der nicht so ganz aufgefallen ein bisschen. Okay. Weil, ja, irgendwie fand ich den Teil mit London ein bisschen, nicht langweiliger, aber ein bisschen, da kam häufig das Gleiche vor. Und dann habe ich ein bisschen gesagt, ja, okay, noch ein Typ, der so und so ist, noch einer, der so und so ist.
Kann ich zustimmen, Paris war deutlich
spannender.
Ja.
Deswegen. Aber die Frage nochmal?
Das, was mich gecatcht hat an Bose, damit du es nachvollziehen kannst, ab dem Punkt, ich habe das nebenher laufen lassen, nebenher gehört. Ab dem Punkt war ich gecatcht, habe ich dann aufgemerkt. Da hat Bose einen Sternenhimmel geschaut mit dem Atella zusammen. Und es wurde beschrieben, dass er sich sehr gut auskannte, dass er so die ganzen Sterne kannte und so. Es wurde so ein bisschen gefragt, so, ja, warum weißt du das alles? Und so, warum hast du da so viel Spaß und so dran? Und dieses. So, man ist zwar arm, aber man beschäftigt sich trotzdem mit was.
Das beschäftigt.
Ja, aber also das nicht mal einen Sinn hat, weil er wird ja nie zu diesen Sternen reisen können, er wird dieses Wissen ja nicht anwenden können, sondern einfach dieses aber, Lust am Leben mäßige.
Aber das ist schön. Und ich
Hashtag glaube, Sinn des Lebensfolge.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen, oder?
Ja. Das war die heutige Folge Sprache auf dem Balkon. Wir machen jetzt auch noch nicht ganz Schluss, sondern stellen uns immer noch eine nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage, wie meine zumindest jetzt auf eine persönliche Erfahrung Fragen stellt. Deswegen dranbleiben, bis gleich. Ja, also ich habe es ja schon angeteasert. Meine Frage ist, hast du Erfahrungen oder Geschichten mit obdachlosen Menschen gemacht schon, die du sagst, oder mit armen Leuten generell, einfach die du jetzt hier teilen kannst und vielleicht spannend sind oder sowas. Wenn dir gerade nichts einfällt, kann ich auch erstmal übernehmen.
Ja, also eine direkte Geschichte muss ich ein bisschen überlegen, aber als ich in Südostasien unterwegs war oder im südlichen Afrika, das sieht man halt sehr viele Menschen, die in prekären Umständen leben. Also wenn man zum Beispiel etwas ganz Krasses, einfach wenn man einfach irgendwo durchfährt. Wir waren in einem Zug zum Beispiel und man schaut raus und du denkst dir so, unten ist das Wasser, irgendwie steht komplett im Matsch und dann oben sind diese Wellblechhäuser und du kannst in den Wohnräumen reinschauen, weil die einfach offen sind und dann laufen da irgendwelche Leute rum und denkst dir so, also in Deutschland wäre das nicht erlaubt und ich meine nicht mal das, was, also da wäre nichts davon erlaubt, nichts davon, also das ist einfach so der krasse Unterschied, als ich, das war in Myanmar zum Beispiel, das passt irgendwie gut zu Orwell tatsächlich, als ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, dachte ich mir so, wie kann das in der gleichen Welt sein? Da fehlen mir ein bisschen diese Worte, die Armut in anderen Ländern, die in Deutschland wirklich unvorstellbar, und wir haben hier auch Armut und auch schlimme Armut und so weiter, aber das ist halt nochmal ein anderes Level, nicht unbedingt schlimmer, aber halt, ja, also Ja, das ist echt unterschiedlich. Das ist echt ein Unterschied. Ja, aber deine
Ich habe
Karte?
jetzt nur Erfahrungen mit armen Leuten, obdachlosen Leuten in Deutschland. Also das ist Erfahrungen, halt Gespräche oder sowas.
Ja.
Und was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass viele von diesen Leuten einfach eine Störung, klingt böse, einfach ein großes Problem haben in ihrem Leben, das sie aus der Bahn geworfen hat. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Gespräch in Stuttgart am Bahnhof mit einem Obdachlosen, der mir so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat. Und der war vorher bei der Bundeswehr irgendwie. Also gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Geschichte wahr ist oder nicht. Das kann ich natürlich nicht überprüfen, weil die war auch ein bisschen wirr und so. Aber er scheint bei der Bundeswehr gewesen zu sein und in einem Kriegseinsatz und da halt irgendwie einen Knacks von bekommen. Also so eine posttraumatische
Ja.
Belastungsstörung. Und dann irgendwie hat nichts mehr auf die Reihe bekommen, sondern dann letztendlich auf der Straße gelandet zu sein. Also das fand ich auf jeden Fall krass. Das hat mich eigentlich mitgenommen. In Berlin hatte ich ein Gespräch mit einem Obdachlosen, der irgendwie nicht so fast in eine verschwörungstheoretische Richtung geglaubt hat, dass Wände, der Lack, der da verwendet wird oder irgendwie sowas, Würmer in einem Menschen auslösen, also der einfach nicht mehr innen drin in einem Haus leben wollte. Also so, der hat gemeint, davon wird man krank und sowas. Also halt, es ist eine sehr wirre Richtung, wo ich auch meinen würde, dass es ein psychisch irgendwie ein Problem auf jeden Fall
Ja.
darstellt.
Ja, aber beide Geschichten, die du jetzt erzählt hast, zeigen einfach erstens, dass wenn die Gesellschaft irgendwie dich verkorkst, wie das jetzt in der Bundeswehr ist, ey, also du gehst hier diesen Vertrag ein mit dem Arbeitgeber und der macht was mit dir und du kommst halt nicht gut damit raus, sagen wir es einfach mal so.
Ja.
Und es wird nicht um dich gekümmert, ja, was sollst du denn machen? Also, das ist ja nicht unbedingt deine Schuld, du kannst ja nicht dafür, dass du dann PTSD hast nach dem Bundeseinsatz, also und dann wird nicht um dich gekümmert, das ist doch blöd. Und dann auch, selbst wenn bei der zweiten Geschichte, ja, warum hilft man der Person nicht einfach, damit die wieder in einem, gut, das könnte jetzt ja nicht drin sein, aber dann eben draußen irgendwie hilft, dass man dann die wieder ins Leben führt oder so, also, oder keine
Aber
Ahnung,
das
ich
finde ich
weiß.
auch super schwer. Also ich in Berlin sehe ich ja sehr viele Obdachlose. Ich habe das neulich auch tatsächlich mal in Bamberg gesehen, dass es da auch irgendwie Leute gibt, die unter der Brücke schlafen. Das habe ich irgendwie früher nicht
Ja.
wahrgenommen, aber es gibt es jetzt nicht nur hier. Hier ist natürlich sehr präsent. Aber ich frage mich, ich weiß immer nicht so ganz, was, wie und ob ich da helfen kann. Also
Ja.
ich hab einen zum Beispiel schon mal bei mir duschen lassen, so. Das hab ich schon mal gemacht. Ab und zu gebe ich Geld, aber ich kann jetzt auch nicht jedem hier Geld geben. So. Also ich fühle mich da immer so ein bisschen. Also was soll ich jetzt machen?
Also das ist ja immer das Problem bei marginalisierten Gruppen, dass die eben nicht die Macht oder ja, die Macht haben, die Lobbyismus Stärke, um jetzt für ihre Interessen einzustehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie sich, je nachdem, wie stark du jetzt da politisch aktiv werden willst, je nachdem halt für diese Person dann, ja, also deren Lobby ein bisschen sein. Also es muss ja nicht, keine Ahnung, auf die Straße gehen. Also für eine Demo meine ich. Aber wenn jetzt ein Gesetz kommt, dass man dafür einfach dafür ist, weißt du, das ist ja echt in
Ich denke
unserer
mir, ich denke
demokratischen
mir da.
Gesellschaft eigentlich das, was man machen kann. Neben natürlich den anderen Hilfsorganisationen, die auf nicht demokratischen, sondern einfach nur auf sozialem Wege helfen.
Ich denke mir da genau das Gleiche, was sich Orwell auch gedacht hat. So schwer kann es doch nicht sein. Gut, wie gesagt, es gibt
Also.
Leute, die da irgendwie jetzt, wie ich den gemeint habe, der irgendwie nicht mehr drin sein will,
Ja.
die da Probleme haben, so, den muss man irgendwie anders helfen. Drogenprobleme und so ist auch nochmal ein extra Ding. Aber so
Ist ja, ist
für
es
jemanden,
nicht.
der einfach arm ist, es kann doch nicht so schwer sein,
Ist es auch nicht.
ein Haus zu bauen, wo Obdachlose rein können. So. Also ja,
Ja.
das hat einen
Es gibt.
Rattenschwanz nach sich, bla bla bla, aber das kann doch nicht so schwer sein, denke ich mir aus.
Nein, und das ist ja auch sehr hilfreich. Es gibt einen anderen sehr guten Podcast, der ist According to Need. Da gibt es in Kalifornien. Geht es darüber, über Obdachlosigkeit. Und die erklären da auch, wie war es und so weiter, weil die haben auch ein riesiges Problem mit Häusern, dass sie nicht genügend Wohnungen haben und so weiter. Und die stellen ein Konzept vor, ich glaube, in Dänemark oder so wird das jetzt auch gemacht. Das heißt Housing First, also zuerst eine Wohnung einer obdachlosen Person geben. Und der Rest ergibt sich dann, sage ich mal. Weil wenn du eine Wohnung hast, dann kannst du planen, okay, ich muss nicht schauen, wo ich morgen, übermorgen oder wo ich mein Essen herbekomme. Ich glaube, die kriegen auch noch ein Taschengeld oder so, damit sie was zu essen kommen. Da können die halt ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen. Also, wie willst du denn auf dein Leben auf die Reihe kriegen, wenn du nicht weißt, wo du morgen dein Essen herbekommst oder so? Also ist ja auch schwierig einfach.
Ja, und dann kommen noch die ganzen Leute dazu, diese ganzen armen Leute, die irgendwie von irgendwo flüchten mussten oder wie auch immer, die vielleicht gar nicht mehr ihren Pass haben und die dann auch nicht mal die Chance haben, jetzt irgendwie ein Haus irgendwie geschenkt zu bekommen, sage ich jetzt
Ja.
einfach mal, einfach weil sie keinen
Oder
Pass haben.
einmal ganz einfach,
Aber ja, das
wie
wird ein
ich.
bisschen ausufern hier.
Ja, aber noch einmal nur im Kopf zu behalten. Wenn man irgendwas machen will in Deutschland oder so, da braucht man eine Adresse. Wie
Ja.
will man eine Adresse haben, wenn man obdachlos ist? Es geht nicht. Also, du willst einen Job, du kannst ja nicht mal irgendwie sagen, ja, okay, wo ist dein Bankkonto, können wir dich per Brief erreichen? Es geht nicht. Also, die haben ganz andere Probleme, Obdachlose, als jetzt Menschen, die nicht obdachlos sind. Also ist schon wild.
Okay, das wird ein bisschen ausufern und die Patentlösung haben wir auch nicht. Was ist deine Abschlussfrage?
Okay, ich mach's ganz kurz und
Das ist gut.
komisch. Wo würdest du lieber obdachlos sein oder jetzt in Paris oder in London? Wo würde es dir besser gefallen, nach Orwells Erzählung? Willst du lieber im Hotel X leben oder in den Lodging Houses?
Also, haben wir ja vorhin schon gemeint, die Zeit in Paris hat mir da deutlich besser gefallen. Ich muss sagen, ich war noch nie in London, also ich kann jetzt schlecht sagen, wie sich London anfühlt. Ich kann sagen, dass mir Paris jetzt auch nicht mega gut gefallen hat. Also ich würde wahrscheinlich nur ganz woanders hingehen. Aber ja, also jetzt an dessen Schilderungen würde ich Paris nehmen. Auch wenn ich natürlich die französische Sprache nicht mächtig bin und im Englischen schon. Das würde eigentlich für London sprechen. Eigentlich müsste ich dann London nehmen. Was würdest du wählen?
Ja, also ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, ja, ich geselle mich zu Boso, an die Themse, aber okay.
Ah,
Ja,
ich gesell mich zu
also.
Bose an die Themse.
Ja, nee. Also.
Philipp, mir ist auch ganz egal, wo ich bin. Solange ich den Sternenhimmel sehe, ist alles in Ordnung.
Ja, Paris ist schon nicht schlecht. Hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen dort. Ich war noch nicht dort. Aber in London war ich schon. Machen wir es andersrum. Ich kann auch nicht Französisch. Egal. Ich glaube, besser wird's nicht. Das war Spargel auf dem Balkon.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.